Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. So, kann ich euch besser sehen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext vom Salz der Erde und Licht der Welt ist für etliche doch ein vertrautes und irgendwie erbaulich klingendes Wort. Und man muss bei solchen vertrauten Worten immer so ein bisschen graben, damit man die Tiefe überhaupt dahinter entdeckt und auch die wunderbare Verheißung, die damit verbunden ist. Denn Jesus sagt als erstes zu seinen Jüngern, ihr seid. Also er sagt nicht, ihr sollt sein, er sagt nicht, bemüht euch, er sagt nicht, krempelt die Ärmel hoch, sondern ihr seid es. Ihr seid das, so wie ihr jetzt hier seid mit eurer, das waren ja so ein paar Hansels damals, ne? Ihr seid das. Ihr seid das Licht für die ganze Welt und das Salz für die Erde. Ihr seid es, weil ihr zu mir gehört, ich bin das Licht der Welt. Dieses Wort steht unmittelbar nach den sogenannten Seligpreisungen, damit beginnt die Bergpredigt mit den Seligpreisungen und auch die beginnen jeweils mit Zusagen. Da heißt es immer, selig sind, nicht selig sollen sein oder bemüht euch selig zu sein und wenn ihr das tut, dann werdet ihr selig oder was auch immer man sagen könnte, sondern selig sind. Und das Erste ist, die erste Seligpreisung, wir haben ja bestimmt Bibelgelehrte unter uns, denen sage ich jetzt nichts Neues, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ist doch erstaunlich, dass er damit anfängt. Ne? Also die geistlich Armen, die nichts vorzubringen haben und vorweisen wollen auch vor Gott, denen gehört das Himmelreich. Also, wir müssen vor Gott uns nicht reich machen. Wir können immer arm bleiben. Und er legt jeden Tag die Fülle in unsere Herzen. Herr, hier bin ich wieder. Ich muss nichts horten. Du bist der Reichtum. Ich darf arm bleiben. Immer empfangend. Wie es in dem schönen Lied gesungen wird, das ein Lieblingslied bei Beerdigung ist, Stern, auf den ich schaue, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Was beim Sterben hilft, hilft auch schon immer im Leben. Wir sind und bleiben Salz und Licht der Erde und der Welt, weil wir Empfangende sind. Sobald wir etwas aus uns heraus produzieren wollen, verlieren wir unsere Leuchtkraft und Salzkraft. Das ist so und bleibt es selbst, wenn Bedrängnisse auf uns zukommen, denn die Seligpreisungen enden nicht mit selig sind die, weil jetzt alles easy wird, sondern die letzte Seligpreisung lautet, selig sind, seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen, seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Und danach kommt der Satz und unser Predigttext. Und dann beschreibt Jesus, was seine Gemeinde, seine Jünger, was wir für die Welt sind. Was sind wir? Was ist die Gemeinde Jesu nun genauer für die Welt? Zuerst der Satz, ihr seid das Salz der Erde. Salz hat verschiedene Bedeutungen. Natürlich ist es ein Gewürz, daran denken wir zuallererst. Es macht etwas schmackhaft. Man sollte die Suppe nicht versalzen, sondern nur salzen und so weiter. In dem Sinne sollten wir auch für andere Menschen, ihnen das Leben nicht versalzen, sondern zu einem guten Salz werden. Aber in der damaligen Zeit, in der es noch keine Kühlschränke und Gefriertruhen gab, was wir uns kaum vorstellen können, da war das Salz vor allem ein Konservierungsmittel. Es diente dazu, Nahrung zu erhalten und sie vor der Verwesung zu schützen. Salz bewahrt und schützt vor Verwesung. Das ist der Primärgedanke, den Jesus hat. Was bedeutet das? Jesus sagt nicht weniger als das. An der Gemeinde liegt es, dass diese Welt in ihrem Dunkel, in ihrer Boshaftigkeit und in ihrem Egoismus nicht der Verwesung preisgegeben wird. Es ist wichtig zu verstehen, was durch die Gemeinde zwischen Himmel und Erde passiert, zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Denn dieses Salzsein ist vor allem ein verborgener Dienst, den die Gemeinde tut, an der Seite Jesu, des Gebets und besonders der Fürbitte für diese Welt. Salz beschreibt den verborgenen Dienst, vor der Welt verborgenen Dienst der Kirche. Wir unterschätzen das manchmal. In diesem Augenblick, in dem wir hier sind und Gott ehren, auf sein Wort hören und für diese Welt beten, tun wir einen Dienst für diese Welt, einen Dienst gegen die Verwesung dieser Welt. Nicht so sehr, wenn wir gleich predigen oder so, wann auch immer, draußen. Es ist ein Dienst der Stellvertretung an der Seite Jesu für diese Welt. Einige kennen die Begebenheit, als Abraham für Sodom betet. Und da betet er und sagt, Herr, verschone diese Stadt und wenn du 50 darin findest, dann verschone sie. Und dann geht er runter auf 40, auf 30, auf 20, auf 10, hört bei 10 auf, weil eine jüdische Versammlung damals 10 Leute brauchte. Und um dieser 10 soll Sodom und Gomorra, was ja buchstäblich geworden ist für das Chaos und das Böse der Welt, würde diese Stadt verschont werden. Er findet keine 10. Aber er findet heute Jesus und seine Gemeinde. Und wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, da geschieht etwas gegen die Verurteilung dieser gottlosen Welt. Salzwirkung für die Welt. In einer Predigtmeditation zu diesem Text schreibt ein Ausleger, ich zitiere, ich finde das besonders schön, weil es sehr treffend ist. Irgendwo, schreibt er, wird Gottesdienst gehalten. Irgendwo sammelt sich eine Gemeinschaft von Betern. Draußen hasten die Menschen vorbei, der Strom des Straßenverkehrs, ein Zug, in dem hunderte Menschen reisen. Sie alle leben davon, dass in dieser Kirche Menschen für die Welt beten. Christus voran in ihrer Mitte. Das ist der priesterliche Dienst der Gemeinde für die Welt. Priester haben auch die wichtigste Aufgabe, wir sind ja alle, allgemeines Priestertum, besteht darin, die Welt vor Gott zu bringen und zu beten. Nehmen wir ihn genügend wahr, fragt der Autor. Wissen wir überhaupt, dass uns diese Aufgabe übertragen ist? Natürlich weiß die Welt nicht, dass sie davon lebt. Woher sollte sie es wissen? Umso zuverlässiger muss Jesu Gemeinde in der Wahrnehmung dieses ihres Weltamtes sein. Der Herr ist für die Welt da, also haben wir es auch zu sein. Ich fand das schön. Es passiert also etwas in der Welt durch einen Gottesdienst, durch Gebete. Und so sind wir Gebetssalz gegen die Verwesung. Und genauso jeder Einzelne von euch, wenn ihr betet für eure Familien, für eure Nachbarn, für deine Kollegen, deine Schüler und Mitschüler. Gebetssalz für die Welt. Was passiert da? Nun, wir erbitten Gottes Segen, die Wirklichkeit der geschehenen Erlösung, Jesus hat die Welt erlöst, wir erbitten sie und beten sie auf Situationen und Orte herab gegen alles Böse, allen Egoismus und gegen allen Tod. Ich habe das ja schon öfter hier auch gesagt, man merkt ja manchmal, welche Atmosphären in Gruppen herrschen. Man kommt irgendwo rein und merkt, boah, was für eine Stimmung hier, was für ein Zynismus. Der ist ja heute so ein Merkzeichen geworden. Da muss man nicht viel reden, Gebetssalz. Herr, auch das kennst du, auch dafür bist du gestorben. Deine Macht komme jetzt hier in diesem Raum. Gebetssalz. Werden wir darin treuer? Das ist die Idee früher gewesen hinter den täglichen Messen in den römisch-katholischen Kirchen. Nicht nur zur Selbsterbauung, Salz für die Erde. Das ist die Idee, wenn heute wieder Gebetshäuser entstehen mit einem 24-Stunden-Gebet. Nicht nur zur Selbsterbauung, Gebetssalz für die Welt. Es wäre doch schön, wenn in unserer Gemeinde von 6 bis 8 Uhr hier Leute kommen würden und sagen, ich bete für die Stadt jeden Tag. Für die Menschen, für die Welt, was auch immer. Schlüssel könnte haben. Salz, der verborgene Dienst an der Welt. Es kommt noch ein zweites hinzu, das Lichtsein. Das Licht ist logischerweise der offenbare Dienst, nicht mehr der verborgene. Ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man baute übrigens früher Städte auf dem Berg, weil die Luft da besser war. Und zugleich war man in der Regenzeit vor den Regenmassen, die es dann ja auch gab, geschützt und wurde nicht weggespült, obwohl die Quellen im Tal waren, baute man oben auf den Bergen. Und deswegen Jerusalem, die Stadt auf dem Berge, sieht man von weit. Und genauso gut auch das Licht, es ist völlig klar, jetzt geht es um einen offenbaren Dienst an der Welt. Die Kirche soll auch öffentlich zum Segen werden. Aber auch hier gilt immer wieder, achten wir immer darauf, dass wir jetzt nichts aus eigener Kraft da managen, sondern wir haben immer ein geliehenes Licht. Die Kirche ist der Mond, Jesus ist die Sonne. Ne? In Verbindung mit ihm werden wir zur Leuchtkraft. Oder damals gab es Öllampen, der Docht allein ist nichts, auch das Gefäß ist nicht, dann vermodert, also verglimmt nur. Es ist das Öl des Heiligen Geistes, das uns Leben gibt. Also der Heilige Geist ist das Wichtigste, diese Verbindung und nicht das Gefäß. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Licht zu sein. Und die Hauptaufgabe des Lichtes damals war vor allem natürlich Orientierung zu geben. Wo Licht ist, da sieht man den Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Und so steht Licht aber auch für eine innere Orientierung, für Erkenntnis. Nicht umsonst sagen wir, wenn wir etwas erkannt haben, mir ist ein Licht aufgegangen. Und in der Regel ist das immer mit Freude verbunden. Wenn man was entdeckt, deswegen sind auch Forscher, ne, also Wissenschaftler auch, ne, die sind in der Regel sind das fröhliche Leute, weil die entdecken immer ein paar neue Dinge, ne, und sind ehrlich, wenn sie nichts entdecken. Und so entdecken wir auch manchmal in Lebensdingen, geht uns ein Licht auf. Ist immer schön. Licht gibt Orientierung und Erkenntnis. Martin Luther unterscheidet drei Lichter. Ich erwähne jetzt nur zwei. Er sagt, es gibt für den Menschen das Licht der Vernunft. Und das ist uns gegeben, um diese Welt, alles, was wir hier so erkennen und was auf unserem Level ist, und die ganze Natur erforschen. Also Schwerkraft und so, ne? Und viele andere Dinge, das ganze Universum können wir entdecken, da brauchen wir keine Offenbarung von Gott durch die Bibel. Das kriegen die Menschen so hin. Wahnsinn, was Menschen durch das Licht der Vernunft entdecken. Und dann gibt es aber auch noch, Luther nennt es das Licht der Gnade, das sagt er, brauchen wir, um tiefere Dinge zu entdecken, um zu verstehen, wer wir vor Gott sind. Wer wir Menschen eigentlich sind, dafür brauchen wir Gottes Licht, sonst verkümmern wir. Bei ihm und durch ihn finden wir die beste Orientierung, denn er hat nicht nur Überblick über die Welt, ne, also über die ganze Welt, nicht nur über mein Leben, sondern was das Entscheidende ist, er liebt sie sogar. Und dich und mich auch. Und deswegen ist sein Wort, sein Liebeswort so wichtig für jede einzelne Seele. Ach, da gibt es Erkenntnisse. Und das ist erst recht mit Freude verbunden. Lass leuchten dein Antlitz und dein Wort, so genesen wir. Im Licht Gottes erkennen wir zum Beispiel, dass wir als Menschen, was wir auch ja schon ahnen durch unsere Sterblichkeit, Erlösung brauchen. Um ewiges Leben entdecken wir durch ihn. Die Wand des Todes bekommt eine Tür. Dadurch lebt man völlig anders. Oder, und darauf möchte ich einen Gedanken heute verschwenden, und der ist heute wichtig, wir erkennen die tiefe Bedeutung dessen, wer wir als Geschöpfe sind. Und ich möchte heute dazu etwas Grundsätzliches kurz sagen. Wer sind wir als Geschöpfe? Wir sind gebürtigt, Ebenbilder Gottes zu sein. Das ist der Kerngedanke. Ebenbilder Gottes. Und das in der Unterschiedenheit von Mann und Frau. Er schuf, als Ebenbild Gottes schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. So wie Gott in sich Gemeinschaft ist, hat er auch von Anfang an Menschen als Ebenbilder, als Gemeinschaftswesen geschaffen. Er hätte auch andere Menschenwesen schaffen können. Er hätte ja Unisex-Menschen schaffen können. Hätte er doch machen können. Ohne verschiedene Geschlechter. Von mir aus gleich eine Milliarde. Die können sich ja nicht vermehren. Hätte er doch machen können. Macht er aber nicht. Warum macht er das nicht? Weil wir dann nicht sein Ebenbild wären. Engel können sich nicht vermehren. Und sie werden in der Bibel auch nicht Ebenbilder Gottes genannt. Nur der Mensch. Wahnsinn, ne? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Er schuf sie als Mann und Frau und hat sie damit. Und es ist nicht entscheidend, ob jeder daran beteiligt ist, aber wir sind alle dahergekommen. Wir leben alle deswegen. Er hat sie an der fortlaufenden Schöpfung beteiligt. Die Unterschiedenheit von Mann und Frau ist ein Segen, weil durch das freiwillige Einswerden von zwei unterschiedlichen Wesen, das kann tatsächlich beim Sex passieren, es können Kinder entstehen. Sollte man mal einigen weiter sagen. Aber dass der tiefere Sinn ist, dass man damit an der Schöpfung beteiligt wird. Beteiligung an der fortgesetzten Schöpfung, das ist die Ebenbildlichkeit Gottes. So wie die Trinität Gemeinschaft der Liebe ist, sollen Mann und Frau Liebe in Liebe einander begegnen und Gott schenkt, dass aus dieser Fruchtbarkeit sogar neue Menschen entstehen, denen man wieder Liebe weitergeben kann. Einige Menschen sind zum Alleinleben berufen, das wäre ein anderes Thema, aber es geht um dieses Grundsätzliche. Wo heute zunehmend das Licht Gottes verachtet wird, entsteht als Folge eine Dunkelheit und Finsternis der Gleichmacherei. Beachten wir, welche Verdrehung entsteht, und mittlerweile hat sie sich in alle Gewissen, denn das Gewissen fühlt, es denkt nicht nur, es fühlt, hat sich in alle Gewissen eingeschlichen. Heute empfinden Männer und Frauen es als höhere, wenn nicht als höchste Erfüllung, zu arbeiten und nicht mehr für ein Kind in Liebe da zu sein. Was ist die höchste Erfüllung? Arbeiten. In immer neuen Varianten wird heute gerufen, schmeißt die Fessel des Gottglaubens weg. Die Kirche unterdrückt euch, besonders die Frauen, die das vertritt. Sie lehrt ein antiquiertes Menschenbild. Lasst euch nicht darauf reduzieren, in der Ehe zu leben, treu zu sein, Kindern eine Heimat zu geben. Das Wichtigste ist, dass wir alle teilhaben an der gesellschaftlichen Arbeit. Das ist das höchste Ziel eines Menschen heute. Versteht mich nicht falsch. Arbeit ist gut und wird sogar in der Bibel sehr gewürdigt. Das ist übrigens schon vor dem Sündenfall, hat man gearbeitet. Aber es ist nicht das höchste Ziel eines Wesens. Dafür könnte Gott auch Unisex-Wesen geschaffen haben, um zu arbeiten. Hat er aber nicht. Heute kippt etwas Elementares in der Gesellschaft. Und manchmal sind ja Kleinigkeiten ein Fingerzeig dahin. Vielleicht habt ihr es, diejenigen, ein bisschen Internet, in Foren unterwegs, in Nachrichten. Ich habe hier eine Frauenskulptur mitgebracht. Ich zeige sie nicht im Internet, weil wir die Rechte nicht haben. Und diese Frauenskulptur ist ungefähr 1,20 Meter hoch und wurde in den 50er Jahren von Franz Düring geschaffen und stand über Jahrzehnte im Foyer der Europa-Universität in Flensburg und wurde jetzt vor kurzem dort entfernt und durch ein Fragezeichen in Regenbogenfarben ersetzt. Der Grund war, die Statue zeigt eine Frau, deren Becken zu weit war. Martina Spirgatis, die Gleichstellungsbeauftragte der Universität, verweist darauf, dass man einen, Zitat, hohen Frauenanteil unter den Studierenden als auch den Lehrkräften habe, der sich zum Teil, Zitat, unwohl bei dem Anblick fühle. In Klammer bemerkt, heute reichen ja Gefühle, ob die Gefühle wahr sind, wird nicht mehr diskutiert. Die Statue stehe für ein, Zitat, überholtes Bild der Weiblichkeit und legt nahe, Weiblichkeit auf Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit zu reduzieren. Macht keiner, aber wird unterstellt. Und man muss das überholen und man muss auf die Sprache genau achten. Was man überholt, lässt man hinter sich und sieht es nicht mehr. Was passiert da in einer Gesellschaft, wo das Gebären, was zur Gottes Ebenbildlichkeit gehört, als Schande empfunden wird, als Reduktion? Der Grund ist letztlich, und ich rede ja hier als Geistlicher, nicht als Psychologe oder Gesellschaftskritiker, der heutige Mensch steht nicht mehr vor Gott. Ich habe meine Trinitätsikone mal wieder mitgebracht, die Sie kennen. Und wenn man hier vor Gott steht, dann sagt er: Martin, ich liebe dich, du bist mein Kind und ich habe einen Plan mit dir. Und vergiss nicht, meine Gnade ist allmorgen frisch und neu. Und das für dich als Mann und für die Frau an deiner Seite und für die Frauen aller Zeiten. Das sagt dieser Gott. Diese Stehen vor Gott hat man eingetauscht, indem man nur noch davor steht, vor einem Spiegel. Und so steht man nur noch vor sich. Und damit stellt der Mensch und leider die Kirche oft auch das Licht der Erkenntnis unter den Scheffel der Innerweltlichkeit. Man akzeptiert nichts mehr Höheres. Und dann wird der Mensch was? Nicht Ebenbild Gottes, sondern was ist der Mensch nach heutiger Gesellschaftslehre? Das höchste Tier. Wir sind das höchste Tier, wenn denn überhaupt noch das höchste Tier. Einige fordern ja sogar, dass der Mensch am besten ausgerottet werden soll, damit die Welt überlebt. Also wir sind das höchste Tier, das seinen Impulsen und Gedanken folgt. Und das ist noch nicht mal böse gemeint, denn man hat ja keine Erkenntnis. Man bleibt ja nur hier. Es ist nicht böse gemeint, versteht mich nicht falsch. Die Folgen aber sind gravierend. Der Mensch verliert dadurch die Gottesebenbildlichkeit aus dem Blick und damit aber auch den Blick der Gnade, der Liebe, der Vergebung, des Trostes. Das wird uns doch alles von Gott gegeben. Und längst sind wir auf dem Weg in eine gnadenlose Gesellschaft, in der jetzt Menschen sagen, was noch erlaubt ist zu sagen, und gnadenlos ausgrenzen, was nicht passt. Toleranz heißt ursprünglich, ich dulde, was ich nicht so sehe. Das hat das Christentum die Welt gelehrt. Keine Kampfmittel, nur dem Wort vertrauen. Oft nicht immer rein, aber es kam durch die Christen. Sterbt lieber, bevor ihr eure Meinung durchsetzt. Die Gemeinde erinnert die Welt daran, wer sie vor Gott ist. Aber machen wir uns nichts vor, das wird in großen Teilen der Gesellschaft nicht mehr gewollt und zunehmend werden wir sogar dafür gehasst. Und wenn wir sagen, dass Menschen Erlösung brauchen, wird das fast schon als Diskriminierung aufgefasst. Wir müssen leider auch sagen, dass die Kirchen in vielen Fragen der geistlichen und des ethischen Lebens die Orientierung an dem Licht der Wahrheit eingetauscht hat, mit den sogenannten zeitgemäßen, unter dem Scheffel zu entdeckenden Erkenntnissen. Jesus wusste um die Gefahr von Anfang an, in der die Jünger standen. Deswegen sagt er, das Salz, das nicht mehr salzt, wird zertreten werden. Das Licht, das unter den Scheffel der Innerweltlichkeit versteckt wird, für was ist es noch Nutze? Und so wird unsere Kirche zu einem großen Teil zum Irrlicht oder zur Funzel. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns davon nicht beirren und irritieren. Wie lautet noch die letzte Seligpreisung? Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, sich innerlich über irgendeinen Menschen und die Welt zu erheben. Wir sollen sie lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Auch diejenigen, die nicht unserer Meinung sind. Wir sollen für sie beten und sie lieben. Und unsere guten Werke und Zuwendung und Herzenszuwendung soll ihnen gelten. Jedem. Ohne dass ich seine Meinung teile. Es ist nicht diskriminierend, wenn man eine Meinung nicht teilt. Das war früher mal die Quelle der Wissenschaft. Aber wir sollen beten und lieben. Und damit tun wir einen Dienst an der Welt. Und der wird heute umkämpfter. Aber seid fröhlich und jubelt. Jesus ist da. Er ist wirklich da. Und in Gottes Gnade zu stehen und sein Licht zu verkündigen, es werden, wenn nicht auch viele, viele dankbar sein, wenn wir in diesem Sinne Salz und Licht sind. Sie werden dafür Gott preisen und ihn in ihrem Leben entdecken. Denn das hat die Welt wirklich nötig. Diese Welt hat Gott nötig. Er ist das Licht. Amen.